Tags darauf berichtete Margaret ihr etwas, was die ganze Sache in ein noch helleres Licht rückte. Willoughby hatte den gestrigen Abend bei ihnen verbracht, und Margaret, die eine Weile nur mit ihm und Marianne im Wohnzimmer gewesen war, hatte Gelegenheit zu Beobachtungen gehabt, die sie ihrer älteren Schwester mit bedeutungsschwangerer Miene schilderte, als sie das nächste Mal mit ihr allein war. »Oh, Eleanor«, rief sie, »ich muss dir ein Geheimnis verraten. Es geht um Marianne. Ich bin mir sicher, dass sie Mr. Willoughby bald heiratet.«
»Das sagst du jetzt schon beinahe jeden Tag, seit sie sich auf dem High Church Down begegnet sind. Und sie kannten sich, glaube ich, noch keine Woche, da warst du schon sicher, dass Marianne sein Porträt um den Hals trägt, bis sich herausstellte, dass es nur eine Miniatur von unserem Großonkel war.«
»Aber das ist nun wirklich etwas anderes. Ich bin überzeugt, dass sie bald heiraten, denn er besitzt eine Locke von ihr.«
»Vorsicht, Margaret. Vielleicht ist es nur eine Locke von seinem Großonkel.«
»Nein, Eleanor, sie ist von Marianne. Ich bin mir so gut wie sicher, weil ich gesehen habe, wie er sie abgeschnitten hat. Gestern Abend, nach dem Tee, als du mit Mama aus dem Zimmer gingst, flüsterten sie rasch miteinander. Er schien etwas von ihr zu erbitten, und dann griff er nach ihrer Schere und schnitt ihr eine lange Locke ab. Das Haar fiel ihr nämlich ziemlich zerzaust über den Rücken. Er küsste die Locke, faltete sie in ein weißes Blatt Papier und steckte es in seine Brieftasche.«
Solchen Einzelheiten aus solch glaubwürdiger Quelle konnte Eleanor die Anerkennung nicht verweigern. Sie hatte auch nicht die Absicht, denn die Umstände stimmten genau mit dem überein, was sie gehört und gesehen hatte. Margaret demonstrierte ihren Scharfsinn nicht immer auf eine für ihre Schwester so befriedigende Weise. Als Mrs. Jennings sie eines Abends auf Barton Park bedrängte, ihr den Namen des jungen Mannes zu verraten, der bei Eleanor in besonderer Gunst stand und auf den sie schon lange neugierig war, antwortete Margaret mit einem Blick zu ihrer Schwester:
»Den darf ich bestimmt nicht verraten, nicht wahr, Eleanor?«
Das brachte natürlich alle zum Lachen. Und auch Eleanor versuchte zu lachen. Aber es fiel ihr schwer und tat weh. Bestimmt hatte Margaret den Mann im Sinn, bei dem sie es kaum ertragen hätte, wenn sein Name für Mrs. Jennings zu einem Quell ständigen Witzelns würde. Marianne empfand aufrichtiges Mitgefühl mit ihr, machte aber die Sache eher noch schlimmer, als sie knallrot wurde und verärgert zu Margaret sagte: »Merk dir, was du auch vermuten magst, du hast kein Recht, darüber zu reden.«
»Ich habe nie etwas vermutet«, erwiderte Margaret. »Du selbst hast mir davon erzählt.«
Das erheiterte die Gesellschaft noch mehr, und Margaret wurde von allen Seiten gedrängt, ausführlicher zu werden. »Ach bitte, Miss Margaret, sagen Sie uns, was Sie wissen«, bat Mrs. Jennings. »Wie heißt der Gentleman?«
»Das darf ich nicht verraten, Madam, aber ich kenne seinen Namen sehr wohl und weiß auch, wo er sich aufhält.«
»Ja, ja, wir können uns schon vorstellen, wo er wohnt. Sicherlich auf Norland in seinem eigenen Haus. Es ist wahrscheinlich der dortige Vikar.«
»Nein, der ist es nicht. Er hat gar keinen Beruf.«
»Margaret«, sagte Marianne zornig, »du weißt genau, dass du das alles nur erfindest und eine solche Person gar nicht existiert.«
»Gut, dann ist er vor kurzem gestorben, Marianne. Denn ich bin mir sicher, dass es einmal einen solchen Mann gegeben hat und sein Name mit F anfängt.«
Eleanor war Lady Middleton zutiefst dankbar, dass sie in diesem Augenblick feststellte, es regne draußen heftig, auch wenn die Unterbrechung wohl weniger von irgendwelchen Rücksichten auf sie herrührte, als von dem ausgeprägten Abscheu ihrer Ladyschaft vor so plumpen Sticheleien, wie sie ihrem Mann und ihrer Mutter gefielen. Der von ihr angesprochene Gedanke wurde jedoch von dem allzeit mitfühlenden Colonel Brandon sofort aufgegriffen, und beide wussten zu dem Thema Regen viel zu sagen. Willoughby öffnete das Piano und bat Marianne zu spielen, und damit war das Thema, dem die einzelnen Personen auf die unterschiedlichste Weise ausweichen wollten, endgültig begraben. Eleanor jedoch erholte sich nicht so schnell von ihrer Bestürzung. Noch am selben Abend bildete sich ein Grüppchen, das am nächsten Tag ein prächtiges, etwa 12 Meilen von Barton Park entferntes Herrenhaus besichtigen wollte, das einem Schwager von Colonel Brandon gehörte. Es konnte nur in dessen Begleitung besichtigt werden, da der Eigentümer, der zurzeit im Ausland weilte, diesbezüglich strikte Anweisungen hinterlassen hatte. Der Park sollte wunderschön sein, und Sir John, der ihn besonders glühend pries, durfte wohl als Kenner gelten, denn er hatte in den letzten 10 Jahren jeden Sommer mindestens 2 Ausflüge dorthin veranstaltet. Es gab einen herrlichen See mit einem Segelboot, auf dem man sich den Großteil des Vormittags vergnügen konnte. Sie würden einen kalten Imbiss mitnehmen und in offenen Kutschen fahren, und überhaupt sollte alles so ablaufen, wie es bei einer vergnüglichen Landpartie üblich war. Einigen wenigen erschien dies angesichts der Jahreszeit und der Tatsache, dass es die letzten zwei Wochen täglich geregnet hatte, als ein ziemlich kühnes Unterfangen. Und Mrs. Dashwood, die bereits erkältet war, ließ sich von Eleanor überreden, zu Hause zu bleiben. Kapitel 13. Der geplante Ausflug nach Whitwell fiel ganz anders aus, als Eleanor erwartet hatte. Sie war darauf gefasst gewesen, durchnässt, müde und verzagt zurückzukommen. Aber die Sache entwickelte sich noch unglücklicher. Sie fuhren erst gar nicht los. Um 10 Uhr war die ganze Gesellschaft zum Frühstück auf Barton Park versammelt. Der Tag begann vielversprechend. Denn obwohl es nachts geregnet hatte, verzogen sich nun die Wolken und häufig zeigte sich die Sonne. Alle waren munter und guter Dinge, erpicht auf Vergnügungen und durchaus bereit, sich größeren Unannehmlichkeiten und Nöten auszusetzen. Während des Frühstücks wurde die Post hereingebracht, darunter auch ein Brief für Colonel Brandon. Er nahm ihn entgegen, warf einen Blick auf die Adresse, erbleichte und ging sofort aus dem Zimmer.
»Was ist denn nur mit Brandon los?« fragte Sir John.
Niemand wusste es. »Hoffentlich hat er keine schlechten Nachrichten erhalten«, sagte Lady Middleton. »Es muss schon etwas Außergewöhnliches sein, was Colonel Brandon veranlasst, so plötzlich von meinem Frühstückstisch aufzustehen.« 5 Minuten später erschien er wieder. »Hoffentlich nichts Schlimmes, Colonel«, sagte Mrs. Jennings, kaum dass er das Zimmer betreten hatte. »Keineswegs, Ma'am. Danke.« »Ist der Brief aus Avignon? Hoffentlich heißt das nicht, dass es Ihrer Schwester schlechter geht.«
»Nein, Ma'am. Er kommt aus London. Es ist nur ein Geschäftsbrief.«
»Aber wieso hat die Handschrift Sie so durcheinander gebracht, wenn es nur ein Geschäftsbrief war? Na, na, Colonel, da stimmt doch was nicht. Sagen Sie uns lieber die Wahrheit.«
»Madam, meine Liebe«, warf Lady Middleton ein, »achten Sie auf Ihre Worte.«
»Vielleicht steht drin, dass Ihre Cousine Fanny geheiratet hat«, schlug Mrs. Jennings vor, ohne sich um den Tadel ihrer Tochter zu kümmern.
»Nein, keineswegs.«
»Dann weiß ich, von wem er ist, und ich hoffe, es geht ihr gut.«
»Wen meinen Sie, Ma'am?« fragte er leicht errötend.
»Oh, Sie wissen schon, wen ich meine.«
»Es tut mir über die Maßen leid, Ma'am«, sagte er an Lady Middleton gewandt, »dass ich diesen Brief ausgerechnet heute erhalten habe, denn es geht um eine geschäftliche Angelegenheit, die mein sofortiges Erscheinen in London erforderlich macht.«
»In London?« rief Mrs. Jennings. »Was haben Sie denn um diese Jahreszeit in London zu suchen?«
»Es ist schon für mich selbst ein großer Verlust«, fuhr er fort, »dass ich gezwungen bin, eine so angenehme Gesellschaft zu verlassen. Aber noch mehr bekümmert mich, dass Sie leider nur dann in Whitwell Einlass erhalten, wenn ich mit von der Partie bin.«
Welch ein Schlag für alle. »Und wenn Sie der Haushälterin ein Briefchen schreiben, Mr. Brandon«, sagte Marianne eifrig, »würde das nicht genügen?«
Er schüttelte den Kopf.
»Wir müssen aber fahren«, sagte Sir John. »Jetzt, kurz vor dem Aufbruch, sollten wir es nicht mehr verschieben. Dann können Sie eben erst morgen nach London aufbrechen, Brandon.«
»Ich wollte, das ließe sich so einfach regeln. Doch es steht nicht in meiner Macht, die Reise auch nur um einen Tag hinauszuzögern.«
»Wenn Sie uns verraten würden, worum sich's handelt«, meinte Mrs. Jennings, »wüssten wir, ob man es verschieben kann oder nicht.«
»Es wären keine 6 Stunden, die Sie später loskämen«, sagte Willoughby, »wenn Sie Ihre Reise erst nach unserer Rückkehr antreten würden.«
»Ich kann es mir nicht leisten, auch nur eine Stunde zu verlieren.«
Eleanor hörte, wie Willoughby daraufhin leise zu Marianne sagte,
»Es gibt Menschen, die es nicht ertragen, wenn andere sich amüsieren.
Brandon ist so einer. Wahrscheinlich hat er Angst, sich zu erkälten, und hat sich diese List ausgedacht, um sich herauswinden zu können. Ich wette 50 Guineen, dass er den Brief selbst geschrieben hat.«
»Zweifellos«, antwortete Marianne.
»Wenn Sie sich einmal zu etwas entschlossen haben, Brandon«, sagte Sir John, »bringt Sie niemand dazu, Ihre Meinung zu ändern. Das weiß ich längst. Trotzdem hoffe ich, dass Sie sich eines Besseren besinnen.«
»Bedenken Sie, die beiden Mrs. Carey hier sind extra aus Newton gekommen.
Die drei Mrs. Dashwood sind vom Cottage herüberspaziert. Und Mr. Willoughby ist 2 Stunden früher als sonst aufgestanden, um nach Whitwell mitfahren zu können.
Ein weiteres Mal äußerte Colonel Brandon sein Bedauern, dass er die Runde enttäuschen müsse, erklärte aber gleichzeitig, dies sei unvermeidlich.
»Na gut, wann kommen Sie denn dann zurück?«
»Ich hoffe, wir können Sie gleich nach Ihrer Abreise aus London wieder auf Barton Park begrüßen«, fügte Lady Middleton hinzu. »Den Ausflug nach Whitwell müssen wir eben bis zu Ihrer Rückkehr verschieben.«
»Das ist sehr freundlich von Ihnen. Aber es ist gänzlich ungewiss, wann es in meiner Macht liegt, zurückzukehren, so dass ich mich überhaupt nicht festzulegen wage.«
»Oh, er muss und soll zurückkommen«, rief Sir John. »Wenn er Ende der Woche nicht hier ist, fahre ich los und hole ihn.«
»Ja, machen Sie das, Sir John«, rief Mrs. Jennings. »Und vielleicht kriegen Sie dann auch raus, worum es bei der ganzen Geschichte geht.«
»Ich will meine Nase nicht in die Angelegenheiten anderer Männer stecken. Wahrscheinlich ist es etwas, dessen er sich schämt.«
Es wurde gemeldet, Colonel Brandons Pferde stünden vor der Tür.
»Sie werden doch nicht bis London reiten?«, fragte Sir John.
»Nein, nur bis Honiton. Ab da fahre ich per Eilpost.«
»Nun ja, da Sie so fest entschlossen sind, wünsche ich Ihnen eine gute Reise. Aber besser wäre es, Sie würden es sich noch einmal überlegen.«
»Ich versichere Ihnen, das liegt nicht in meiner Hand.«
Dann verabschiedete er sich von allen.
»Besteht keine Aussicht, dass ich Sie und Ihre Schwester in diesem Winter in London sehe, Miss Dashwood?«
»Leider nicht die geringste.«
»Dann muss ich Ihnen für längere Zeit Lebewohl sagen, als mir lieb ist.«
Vor Marianne verbeugte er sich nur und sagte nichts.
»Nun kommen Sie schon, Colonel«, rief Mrs. Jennings. »Verraten Sie uns doch, was Sie vorhaben, ehe Sie gehen.«
Er wünschte ihr einen guten Tag und, begleitet von Sir John, verließ er den Raum. Nun brachen sich alle Klagen und Beschwerden Bahn, die die Anwesenden bisher aus Höflichkeit zurückgehalten hatten, und wieder versicherte man sich gegenseitig, wie empörend es sei, dermaßen enttäuscht zu werden.
»Aber ich kann mir schon vorstellen, was das für eine geschäftliche Angelegenheit ist«, sagte Mrs. Jennings frohlockend.
»Tatsächlich, Ma'am?«, fragten fast alle.
»Ja, es geht bestimmt um Miss Williams.«
»Und wer ist Miss Williams?«,
erkundigte sich Marianne.
»Was? Sie wissen nicht, wer Miss Williams ist? Sie müssen doch schon einmal von ihr gehört haben.
Sie ist eine Verwandte des Colonels, meine Liebe. Eine sehr nahe Verwandte. Wir wollen nicht verraten, wie nah, um die jungen Damen nicht zu schockieren.«
Dann dämpfte sie ihre Stimme ein wenig und sagte zu Eleanor,
»Sie ist seine natürliche Tochter.«
»Tatsächlich?«
»Oh ja, und sie sieht ihm so ähnlich wie nur was. Ich vermute, der Colonel wird ihr sein ganzes Vermögen vermachen.«
Als Sir John zurückkehrte, stimmte er lauthals in das allgemeine Bedauern über ein solches Pech ein, schloss jedoch mit der Bemerkung, da sie nun schon alle beisammen seien, müssten sie irgendetwas unternehmen, um wieder glücklich zu werden. Und nach einiger Beratung kamen sie überein, dass wahres Glück zwar nur Whitwell zu bieten gehabt hätte, eine Landpartie ihre Gemütsruhe jedoch auch halbwegs wiederherstellen könne. Also wurden die Kutschen befohlen. Willoughbys kam als erste, und Marianne hatte noch nie so glücklich ausgesehen wie in dem Augenblick, als sie bei ihm einstieg. Er fuhr sehr schnell durch den Park, und bald waren die beiden außer Sicht. Man sah nichts mehr von ihnen bis zu ihrer Rückkehr, und die erfolgte erst, als alle anderen bereits zurückgekehrt waren. Beide wirkten entzückt über ihren Ausflug, berichteten aber nur ganz allgemein, sie hätten sich an die Wege gehalten, während die anderen über die Hügel gefahren waren. Für den Abend wurde eine Tanzveranstaltung anberaumt, wie schon für den ganzen Tag allgemeine Fröhlichkeitspflicht ausgerufen worden war. Zum Dinner erschienen noch einige weitere Carries, und schließlich waren es bei Tisch erfreulicherweise fast 20 Personen, was Sir John mit großer Zufriedenheit vermerkte. Willoughby nahm wie immer zwischen den beiden älteren Mrs. Dashwood Platz. Rechts von Eleanor fand sich Mrs. Jennings ein, und kaum saßen alle, lehnte diese sich zurück und sagte hinterrücks, an Eleanor und Willoughby vorbei, doch so laut, dass beide es hören mussten, zu Marianne,
»Ich habe sie aufgespürt, trotz ihrer Heimlichtuerei. Ich weiß, wo sie heute Vormittag waren.«
Marianne errötete und erwiderte hastig,
»Und wo, bitte?«
»Wussten Sie denn nicht«, sagte Willoughby, »dass wir in meinem Zweispänner ausgefahren sind?«
»Doch, doch, Mr. Unverfroren, das weiß ich sehr wohl. Aber ich wollte unbedingt herausbekommen, wo Sie hingefahren sind. Hoffentlich gefällt Ihnen Ihr Haus, Miss Marianne. Es ist sehr weitläufig, nicht wahr? Und wenn ich Sie dann einmal besuche, haben Sie es hoffentlich neu eingerichtet. Denn schon als ich vor 6 Jahren dort war, hatte es das bitter nötig.«
Marianne wandte sich in größter Verlegenheit ab. Mrs. Jennings lachte gut gelaunt und ließ Eleanor wissen, sie habe, um herauszufinden, wo die beiden gewesen seien, Mr. Willoughbys Diener von ihrem Dienstmädchen aushorchen lassen und auf diese Weise zu hören bekommen, die beiden seien nach Allenham gefahren, dort geraume Zeit durch den Garten spaziert und durchs ganze Haus gegangen.
Eleanor konnte das kaum glauben.
Es erschien ihr höchst unwahrscheinlich, dass Willoughby vorgeschlagen und Marianne eingewilligt haben sollte, das Haus zu betreten, während Mrs. Smith sich dort aufhielt, die Marianne überhaupt nicht kannte. Als sie das Speisezimmer verließen, fragte Eleanor nach und erfuhr verblüfft, dass Mrs. Jennings Bericht in allen Einzelheiten stimmte. Marianne war sehr verärgert, dass sie überhaupt daran gezweifelt hatte.
»Wie kommst du darauf, Eleanor, dass wir nicht dort gewesen sein könnten oder das Haus nicht besichtigt hätten? Hast du dir das nicht selbst oft gewünscht?«
»Doch, Marianne, aber ich würde nie hineingehen, während Mrs. Smith sich dort aufhält. Und obendrein ganz allein mit Mr. Willoughby.«
»Aber Mr. Willoughby ist der Einzige, der das Recht hat, einem dieses Haus zu zeigen. Und da er in einem offenen Zweispänner fuhr, konnten wir niemand anderen mitnehmen.« »Ich habe in meinem ganzen Leben noch keine so vergnüglichen Stunden erlebt.«
»Dass eine Unternehmung Vergnügen bereitet, heißt leider nicht immer, dass sie auch schicklich ist.«
»Im Gegenteil, es gibt keinen besseren Beweis dafür, Eleanor. Wenn an dem, was ich getan habe, etwas wirklich Unschickliches gewesen wäre, hätte ich das sofort gespürt, denn wir wissen immer genau, wann wir etwas Unrechtes tun. Und mit einem solchen Wissen hätte es mir keinen Spaß gemacht.«
»Aber dein Verhalten hat bereits einige höchst taktlose Bemerkungen ausgelöst, liebe Marianne. Kommen dir da keine Zweifel, ob es wirklich klug war?«
»Wenn Mrs. Jennings taktlose Bemerkungen ein Hinweis auf Unschicklichkeit sein sollen, dann verhalten wir uns alle ununterbrochen anstößig. Ihre Kritik bedeutet mir ebenso wenig wie ihr Lob. Ich bin mir nicht bewusst, dass ich etwas Unrechtes getan hätte, als ich durch Mrs. Smiths Park spaziert bin oder ihr Haus besichtigt habe. Das alles wird eines Tages Mr. Willoughby gehören und,
selbst wenn es eines Tages auch dir gehören sollte, Marianne, rechtfertigt das nicht dein Tun.«
Marianne errötete bei dieser Andeutung, freute sich jedoch sichtlich darüber. Und nach 10 Minuten ernsthaften Abwägens kam sie wieder zu ihrer Schwester und verkündete frohgemut,
»Vielleicht war es tatsächlich unklug von mir, nach Allenham zu fahren. Aber Mr. Willoughby wollte mir das Haus unbedingt zeigen. Und ich sage dir, es ist wirklich ein bezauberndes Haus. Im ersten Stock gibt es ein ausnehmend hübsches Wohnzimmer. Es hat genau die richtige Größe für den alltäglichen Gebrauch. Und modern möbliert wäre es entzückend. Es ist ein Eckzimmer mit Fenstern auf 2 Seiten. Von der einen sieht man über den Rasen hinter dem Haus auf einen hübschen, bewaldeten Hang. Und von der anderen geht der Blick auf Kirche und Dorf und dahinter auf die schönen, steilen Hügel, die wir schon so oft bewundert haben. Das Zimmer hat sich zwar nicht gerade vorteilhaft präsentiert, denn die Möblierung ist erbärmlich, aber wenn es neu eingerichtet würde? Willoughby meint, mit ein paar 100 Pfund könnte man es zu einem der freundlichsten Sommerwohnzimmer in England machen.«
Hätte Eleanor ihr zuhören können, und wären sie nicht immer von den anderen gestört worden, hätte Marianne ihr mit der nämlichen Begeisterung jedes einzelne Zimmer im Haus beschrieben.
Kapitel 14. Das jähe Ende von Colonel Brentons Besuch auf Barton Park, sowie die Tatsache, dass er den Grund hierfür beharrlich verschwieg, beschäftigten Mrs. Jennings Gedanken tagelang und kitzelten ihre Neugier. Sie war geradezu leidenschaftlich neugierig, wie zwangsläufig jeder Mensch, der lebhaften Anteil am gesamten Tun und Treiben seiner gesamten Bekanntschaft nimmt. Fast ununterbrochen fragte sie sich, was wohl der Anlass gewesen sein mochte, denn sie war fest überzeugt, dass der Colonel schlechte Nachrichten erhalten habe, und malte sich alle erdenklichen Heimsuchungen aus, wusste sie doch mit Bestimmtheit, dass ihm keine einzige erspart bleiben würde.
Sicherlich ist etwas sehr Trauriges passiert, sagte sie. Ich habe es ihm angesehen. Der arme Mann.
Ich fürchte, mit seinen wirtschaftlichen Verhältnissen steht es nicht zum Besten. Das Gut in Delaford hat noch nie mehr als 2000 im Jahr abgeworfen. Und sein Bruder hat alles in einem arg desolaten Zustand hinterlassen. Wahrscheinlich hat man ihn wegen irgendwelcher Geldgeschichten geholt. Wegen was denn auch sonst?
Aber ob das wirklich stimmt?
Ich würde etwas darum geben, wenn ich es wüsste.
Vielleicht geht es auch um Miss Williams.
Ja, wenn ich es recht bedenke, ist es wohl so. Er hat nämlich so schuldbewusst reingeschaut, als ich sie erwähnte.
Vielleicht liegt sie krank in London.
Ja, nichts ist wahrscheinlicher.
Mir ist so, als hätte sie schon immer gekränkelt.
Ich gehe jede Wette ein, dass es sich um Miss Williams handelt.
Es ist eher unwahrscheinlich, dass er jetzt noch wirtschaftliche Sorgen hat. Er ist ja ein ausgesprochen umsichtiger Mann und hat inzwischen bestimmt alle Schulden längst abbezahlt.
Was wohl dahinter steckt?
Vielleicht geht es seiner Schwester in Avignon schlechter und sie hat nach ihm geschickt.
Eigentlich sieht es ganz danach aus, weil er doch so überstürzt aufgebrochen ist.
Nun ja, ich wünsche ihm von Herzen, dass er alle Schwierigkeiten meistert und obendrein eine gute Frau bekommt.
So dachte Mrs. Jennings, und das tat sie laut. Doch mit jeder neuen Vermutung änderte sich ihre Meinung, und jede Vermutung schien, während sie entstand, gleichermaßen wahrscheinlich. Eleanor hingegen konnte sich, obwohl sie an Colonel Brandons Wohlergehen aufrichtig Anteil nahm, nicht in dem Ausmaß über seinen plötzlichen Aufbruch wundern, wie Mrs. Jennings sich das von ihr wünschte. Erstens rechtfertigte dieser Umstand ihrer Ansicht nach kein so anhaltendes Erstaunen und mannigfaches Spekulieren, und zweitens war ihre Neugier von anderem in Anspruch genommen. Sie kreiste um das auffällige Schweigen ihrer Schwester und Willoughbys zu jenem Thema, das, wie sie doch wissen mussten, alle brennend interessierte. Doch das Schweigen hielt an, wirkte mit jedem Tag befremdlicher und passte so gar nicht zur Wesensart dieser beiden. Warum sie ihr und ihrer Mutter nicht offen gestanden, wozu es, nach ihrem Umgang miteinander zu schließen, bereits gekommen war, begriff Eleanor nicht. Freilich war es gut denkbar, dass sie nicht auf der Stelle heiraten konnten. Willoughby war zwar finanziell unabhängig, aber es gab keinen Grund, ihn für reich zu halten. Nach Sir Johns Schätzung brachte ihm sein Besitz etwa 600 oder 700 im Jahr. Doch für seinen aufwendigen Lebensstil reichte dies wohl kaum. Er selbst beklagte des Öfteren seine Armut. Das seltsame Verschweigen ihrer Verlobung, das genau genommen gar nichts verschwieg, konnte Eleanor sich nicht erklären. Es widersprach so sehr dem sonstigen Tun und Denken der beiden, dass Eleanor manchmal ein Zweifel beschlich, ob sie tatsächlich verlobt waren. Und schon dieser Zweifel hinderte sie daran, Marianne irgendwelche Fragen zu stellen. Willoughby verriet durch sein Verhalten seine Zuneigung zu ihnen allen überdeutlich. Marianne erwies ihr alle Auszeichnung und Zärtlichkeit, zu der das Herz eines Liebenden imstande ist. Und dem Rest der Familie schenkte er die herzliche Aufmerksamkeit eines Sohnes und Bruders. Er schien das Cottage als sein Zuhause zu betrachten und zu lieben. Er hielt sich dort viel häufiger auf als in Allenham. Und wenn sie nicht alle zusammen auf Barton Park eingeladen waren, führte ihn sein morgendlicher Ritt fast unweigerlich zu den Dashwoods, wo er für den Rest des Tages an Mariannes Seite saß und sein Lieblingsjagdhund ihr zu Füßen lag.